Playlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Raphael Golta, wir legen uns fest, er wird der neue Zürcher Stadtpräsident. Guy Bechmelin, der SVP-Bundesrat, unterzeichnet das Vertragspaket mit der EU und hadert kein bisschen mit seiner Rolle. Und Pedro Sanchez, der spanische Premier und andere europäische Staatschef, will sich nicht in Iran-Krieg reinziehen lassen. Wobei, gibt's natürlich auch noch widersprüchliche Angaben. Also da gibt's Aussagen von Experten, die sagen, die UK, Großbritannien und Frankreich, die sind schon unterwegs.
Ja, natürlich ist ein bisschen Skrupel. Spanien hat eine andere Geschichte. Die haben sehr wenig Handel mit Amerika. Ist ein sozialistischer Regierungspräsident. Sie haben einmal eine Erfahrung gemacht. Das war eine traumatische Erfahrung von den Spaniern. Das war 2004 im Nachgang vom Irakkrieg, wo sie dann in Irakkrieg sind, solidarisch waren mit dem George Bush. Und nachher hat es das berühmte Bombenattentat in Madrid. Und die Folge ist dann gewesen, dass man gesagt hat, ohne der Einsatz im Irak von den Spaniern wäre das nicht passiert, oder? Und das ist dann dramatisch gewesen. Die Regierung ist dann abgewählt worden. Und das spielt natürlich in dem ganzen Kontext auch eine Rolle.
Aber jetzt haben wir so ein angespanntes Verhältnis schon länger gehabt zwischen Amerika und Europa. Das Verhältnis wird jetzt natürlich immer wie angespannter, je weniger schnell und klar, dass sich Europa pro Amerika ausspricht, hat man das Gefühl, da kommen Drohungen von Donald Trump immer wie mehr, weil er natürlich auch nervös ist, keinen Plan hat, wirkt ein bisschen ideenlos, wirkt hilflos, wirkt so, als wäre er reingeschossen an einem Ort. Also im Moment haben wir einen Brand, sagen wir öfters, aber im Moment ist die Situation brandgefährlich.
Ja, es ist Irak 2.0, also es ist eine Wiederholung fast ein bisschen von dem. Interessant
es ist
ja...
Es ist Irak 2.0, Irak ist harmloser gewesen.
Ja, so, vielleicht, aber klar, es ist gleich, ich sage jetzt von den Europäern aus, dort haben wir den Schröder gehabt, der gesagt hat, wir gehen nicht rein. Hat es Bush gesagt, hat auch ein bisschen Verstimmung gebracht. Jetzt der März ist voll hinter den Amerikanern. Und die Europäer müssen sich natürlich ein bisschen überlegen. Die haben natürlich auch ein bisschen Angst, natürlich, dass sie die islamischen Attentate haben. Sie sind natürlich auch ein bisschen näher zum Iran wie der Amerika. Also es ist sehr eine schwierige Situation. Und ich glaube, man fängt dann auch ein bisschen an, mystifizieren und auch ein bisschen verklären. Auch die Situation die 2004, 2003 mit dem Irakkrieg ist sehr angespannt. Also da hat man auch Angst gehabt. Und ich mag mich erinnern, 1991, da ist der Vollgeladen in Uwis im Zürcher Wieland ist ausverkauft gewesen, wie man gemeint hat, die Welt gehe unter. Also,
jede sogar in Uwis.
Ja, ich sage jetzt einfach als Beispiel. Also, ich mag mich noch erinnern, ich war in einer Party gewesen, dort, da hat man gesagt, das sei die letzte Party, die stattfindet. Weiß Gott was.
Also, von dem du her, denkst es mit einer gewissen Gelassenheit aus Lebenserfahrung?
Ja, aus einem gewissen Alter. Aus. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie weniger involviert jetzt weder beim Irak. Also es passiert vielleicht auch mehr, man ist auch aufgeregter und es geht alles schneller. Also die Anspannung im Irakkrieg habe ich anders in Erinnerung wie jetzt beim Irankrieg.
Also den Iran einfach machen, das ist für mich auch keine Option. Also von dem her, irgendjemand hat dort müssen schauen. Die Frage ist natürlich jetzt, sieht es ein bisschen planlos aus? Wo die haben losgelegt, am Samstag habe ich das Gefühl gehabt, die haben einen Plan. Da ist Schritt für Schritt folgt jetzt das einem Ablauf. Aber man hat das Gefühl, nein, die haben keinen Plan.
Ja, das ist doch die Amerika.
Und das finde ich aber gefährlich.
Ja, natürlich ist das gefährlich. Das ist doch die Amerika-Erfahrung. Es fängt immer brillant an, oder sie haben da die Führungsspitze, da kann man diskutieren, ob man das macht oder nicht macht, umgebracht, oder? Also, das ist ja eine logistische Leistung mit Drohnen und weiss Gott was. Und nachher passiert nichts. Ist im Irak gleich gewesen, man ist vorgestoßen, hat etwas gemacht und nachher ist auch kein Plan da gewesen. Und das hat man doch bei den Amerikanern immer erlebt, auch in Afghanistan, wo es dann die schmachvolle Abzug hatten, den unter Biden. Sie fangen immer brillant an, und sie haben den nächsten Schritt nicht überlegt. Und das ist eben Gefahr, dass das höchstwahrscheinlich im Iran jetzt auch der Fall ist, dass man auch den Iran ein bisschen unterschätzt hat, wenn man jetzt sieht, wo die überall die Nadelstiche machen.
Das ist aber noch erstaunlich. Man ist mit dem Geheimdienst voll drin. Man weiss ganz genau, wenn der Khamenei, wenn der zum Morgenessen, man weiss alles ganz genau, aber man weiss nicht, dass es wahrscheinlich nicht die gleiche Operation wird wie bei Maduro, wo man schnell reingeht, den rausholt und fertig. Das war wahrscheinlich der Plan gewesen. Jetzt machen wir schnell mal eine riesen Sache und er ist gut. Nein, natürlich nicht.
Ja, aber Maduro haben wir das gleiche Beispiel. Brillant gewesen, man hat den rausgeholt. Kann man auch fragen, ist das richtig oder nicht. Aber nachher nehmen wir nicht, jetzt weiss man gar nicht, was man machen mit dem Venezuela. Die Ölfirmen wollen das Öl gar nicht. Man hat wieder die gleiche Regierung. Also die Stellvertreterin ist jetzt plötzlich die Chefin, die Vizechefin ist jetzt Chefin. Das ist Amerika. Also immer brillant der Anfang und nachher kommt nichts. Das einzige Mal, wo es geklappt hat, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo Westdeutschland nachher aufgerüstet worden ist und eigentlich zu einem blühenden Staat worden ist. Aber sonst hat es eigentlich nie geklappt, oder? Auch bei den Zöllen, der Trump verkündet irgendetwas, nachher ist das Gericht wieder anderer Meinung, dann ist der Zoll so und so, es gibt keine Rechtssicherheit. Und das ist ein bisschen ein amerikanisches Phänomen, das eigentlich nicht über den eigenen Schatten herausdenkt. Und das ist eben Gefahr jetzt in dem Iran. Man hat die völlig unterschätzt, oder? Man denkt irgendwie die dumpfen Mullahs, die ja auch stimmt, aber dass die technologisch alle besser sind und sich auch ein bisschen vorbereitet haben und nicht gerade die Knie sinken, das hat man unterschätzt. Und ich meine, das Gefährliche ist einfach, jetzt kommt der Nachfolger und wenn der Sohn vom Khamenei weg ist, kommt wieder ein Nachfolger. Ja, ja.
Haben wir den schon mal so Trump-kritisch erlebt, wie im Moment?
Nein, ja. Der Trump ist auch ein bisschen Sinnbild von Amerika. Ich finde, die zweite Amtszeit von Trump, am Anfang als Disruption, ist ja interessant gewesen und hat sicher ein paar gute Ideen gehabt. Aber wie er es umsetzt, das ist natürlich nicht das europäische Standard oder das Schweizer Standard. Also, die Rechtsunsicherheit, die du jetzt hast, die ist natürlich schon gefährlich.
Ja, wir haben einfach eine wahnsinnig angespannte Situation, wenn du vergleichst mit früher. Ich glaube eben, es ist schlimmer. Wir haben einerseits den Krieg Russland-Ukraine dort. Wir haben China, wir haben Nordkorea, wir haben den Nahen Osten, wo es brodelt. Wir haben ein zerstrittenes, uneiniges Europa. Wir haben eine Konfliktsituation, fast ein bisschen, oder Anspannungen wenigstens, Amerika-Europa. Also, es gibt fast niemanden, der nicht irgendwo involviert ist.
Ja, und dann hast du noch Konflikte, wo du gar nicht drüber redest. Also in Afrika gibt es Konflikte, in Jemen gibt es Konflikte. Also blutige Geschichten. Hinten irgendwie Afghanistan gegen Pakistan. Weiss Gott was, da redet gar kein Mensch drüber. Also die Welt ist wirklich ein bisschen aus der Fuge geraten. Und dann kommt natürlich noch etwas, die ganze Entwicklung mit KI, die technologische Entwicklung. Im Spiegel hat es eine wahnsinnig interessante Titelgeschichte, aber die fährt einem schon unter die Haut, wenn man das liest. Wenn man jetzt einfach schaut, der Ukraine-Krieg, da sind glaube ich 80% der Toten auf dem Schlachtfeld, die werden gar nicht mehr Mann gegen Mann, sondern über Drohnen, die gesteuert sind und sich selber auslösen und weiss Gott was. Also wir kommen da schon in eine Dimension rein, wo die Welt alle so noch nicht kennt.
Gehen wir zum Guy Parmelin. SVP-Bundesrat hat jetzt medienwirksam das Vertragspäckchen mit der EU unterzeichnet und man hat das Gefühl gehabt, es ist ihm wahnsinnig unangenehm, oder? Also ich meine, du wirst am Freitag wirst du auf Herliberg gehen, zum Christoph Blocher, Tele Blocher aufzeichnen. Ich glaube, der wird nicht ein gutes Haar am Guy Parmelin lassen.
Ja doch, der Blocher hat ja gesagt, er soll es machen. Er hat eine Funktion als Bundespräsident und das ist einfach seine Pflicht. Interessant war ja, vor 4 Jahren war, glaube ich, ist der Parmelin schon mal Bundespräsident gewesen und dann ist er zu der von der Leyen gegangen und hat gesagt, wir unterschreiben nicht, wie dort der Bundesrat eigentlich anderer Meinung war. Und das sind die zwei SP-Bundesräte, so Maruga und Berset, die auch gegen das Vertragspaket waren. Jetzt ist der Bundesrat anders aufgestellt. Jetzt ist er eigentlich für das Vertragspaket. Ja klar, ist der Bundespräsident und muss das einfach machen in dieser Funktion. Und er hat es ein bisschen funktioniert mit einer schwarzen Krawatte.
Ja, gut.
Und er nicht gelacht, aber er lacht.
Ich hatte das Gefühl, er hätte noch Freude gehabt, dem Reisli.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob er schon mal zu Brüssel war. Ja, es ist natürlich für die SVP natürlich schon eine blöde Situation, dass die Partei, die immer dagegen gestimmt hat und gegengerufen hat, dass die plötzlich den Vertrag unterschreiben müssen. Interessant, habe ich etwas anderes gefunden. Es hat kein Mensch darüber geredet. Also der Krieg hat wirklich in dieser Woche alles überdeckt.
Da hat man gesagt, dann machen wir das jetzt. Da sind wir nicht so in den Schlagzeilen. Aber nein, wir reden darüber, über das Ganze, weil es wird ja wenig über Inhalt geredet. Und es wird wenig über Inhalt geredet, weil es hochkomplex ist, sind wir ganz ehrlich. Man weiss gar nicht so genau, was steht dort drin und was sind vor allem die Auswirkungen. Und so ein Päckchen unterschreiben, das ist nicht einfach eine Bagatelle.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja jetzt eine grosse Abstimmung. Wir reden immer von der SRG-Abstimmung. Also können wir ja sagen, die ist alle gleich klar wie der Golta. Und jetzt kommt die 10-Millionen-Abstimmung. Und das wird die entscheidende Abstimmung sein. Wenn jetzt die SVP mit ihrem Vorstoß, also mit ihrer Initiative durchkommt, dann ist auch das Vertragspaket nutzlos oder wertlos, weil es geht ja eigentlich im Prinzip auch ein bisschen um die Einwanderung. Und ich glaube, die SVP spekuliert schon ein bisschen auf das, dass es im Prinzip auch noch eine Volksabstimmung gibt, noch eine Mitstände mehr. Das ist ja noch die andere Diskussion, wo dann das abgelenkt wird.
Und ich glaube, es ist auch eine Frage, wie fest wollen wir als Volk noch frei sein, wie fest wollen wir noch überall können mitreden und wie fest ist es eigentlich auch gleich. Wenn man die Stimmbeteiligung anschaut, hat man das Gefühl, es ist eigentlich dem Volk relativ gleich. Aber wenn man die Verträge unterzeichnet, dann ist dann natürlich schon massiv weniger Demokratie da drin.
Ja, natürlich. Also das steht in diesen Verträgen, die niemand richtig gelesen hat. Der Pamela hat das jetzt unterschrieben, also jetzt ist mal die Front ein bisschen ruhig, aber jetzt kommt sie ins Parlament, da wird es höchstwahrscheinlich auch angenommen werden, die SVP wird dagegen sein, die FDP wird teilweise zerstritten, da haben wir ja ein bisschen gehört gehabt. Und dann wird es höchstwahrscheinlich eine Volksabstimmung geben und das wird dann interessant
sein. Spätestens dann ja. Muss man
aber ich glaube, die Schlüsselabstimmung von diesem Jahr ist die 10 Millionen Abstimmung. Das ist im Juni und dort sehen wir natürlich, wie Parteien können mobilisieren und was dort dafür kommt. Also die Schweiz hat, sagen wir jetzt mal, in Anbetracht von dieser Weltsituation ist das immer noch komfortabel. Es kommen schon ein paar grosse Sachen dieses Jahr noch, auch die Neutralitätsabstimmung im Herbst kommt noch. Also es sind dann schon noch grosse innenpolitische Schlachten.
Und du hast es auch ein bisschen angedeutet, es gibt sicher zwei erleichterte Gesichter am Sonntag. Eins ist das von der Susanne Wille, die antreten ist, für die Halbierungsinitiative da abzuschmettern. Und sie wird es wahrscheinlich schaffen. Und zwar wahrscheinlich deutlicher, als man denkt. Mal zu Ende. Und das andere Gesicht, das wird lachen, ist der Raphael Golda. Wir legen uns, glaube ich, fest. Und muss nicht wahnsinnig prophetisch sein, es wird der nächste Zürcher Stadtpräsident, ja, der SP.
Ja, das ist ja eigentlich klar gewesen. Also spannend sind zwei Fragen dort. Die eine ist der Gemeinderat. Ich meine, das ist ja gleich noch knapp die Rot-Grünen, die Mehrheit haben. Es können gleich noch, da hoffen ja immer alle ein bisschen drauf, eine bürgerliche Mehrheit geben im Gemeinderat. Bin ich nicht ganz sicher. Und das andere ist, ob der Barbarin Aftili einkommt in den Stadtrat oder nicht. Ich meine, die aufwendige Kampagne, die er gemacht hat, sollte ja dann irgendwann schon eine Frucht tragen. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob
er ja, die Problematik dort ist, also wir haben mit allen geredet hier wochenlang. Mit allen und mit der, jetzt am Schluss noch mit der Seram Kariman, die ja keine Chance hat. Alle sind wählbar. Alle sind wählbar, alle haben ja etwas auf der Platte, muss man ganz klar sagen. Der Aftili müsste die echte Kampagne, was die Kampagne verspricht, auch noch ein bisschen mehr ausfüllen. Es kommt ein bisschen wenig, denkt es mir dort. Da sieht man bei einem Raphael Golda natürlich die Routine, oder? Er hat auf jede noch so kritische Frage eine gute Antwort. Und hat eine gewisse Offenheit und hat auch einen Humor. Muss ich schon sagen, ist schon ein bisschen ein Unterschied.
Ja klar, aber wenn du natürlich schon im Stadtrat bist, dann bist du ja trainiert drauf. Schau, der Aftili ist eigentlich aus dem Nichts gekommen und da muss ich sagen, für den ist er ja relativ bekannt worden. Also da ist ja jetzt eine Kampagne, man hat ja schätzt ja 684'000 hat die FDP aufgewendet, auch für die anderen Stadträte jetzt für die Kampagne und das zeigt natürlich jetzt ein bisschen Wirkung. Und wenn er natürlich dann nicht wird, Stadtrat, ich rede jetzt vom Stadtrat, ja, nicht Stadtpräsident.
Aber dann liegt es nicht an der Kampagne, weil ich habe ihn auf die Linie nicht so wahnsinnig gut kennt. Eben, guter Mann, alle wählbar, keine Diskussion, aber die Kampagne ist dermassen gross und dermassen gut, dass natürlich die Kampagne als Typ auch füllen muss. Und zwar mit etwas mehr als im Migrationshintergrund.
Ja, aber das Problem ist natürlich, es war ja mal Kampagne da gewesen, und dann hat man einen Typ gebraucht, der irgendwie die Kampagne ausfüllt, oder?
Würdest du sagen, der Barbarin Aftili ist ein FDPler, wenn du es nicht wüsstest?
Nein, weil er natürlich auch einen anderen Hintergrund hat. Aber ich habe ihn jetzt eigentlich immer, ich habe ihn zwei, drei Mal gesehen und habe ihn eigentlich sehr positiv erlebt. Und ich finde eine spannende Geschichte. Sie haben natürlich jetzt auch ein Problem gehabt mit dem Rapper, der da plötzlich gesagt hat, das ist immer ein bisschen heikle Geschichte, okay. Mache ich da nicht mit. Aber das spielt ja keine Rolle auf die ganze Abstimmung. Nein, es zeigt einfach, Rot-Grün in Zürich ist sehr stark. Oder? Und wenn jetzt diese Kampagne keinen Erfolg zeigt, also wenn der Barbarin nicht gewählt wird in den Stadtrat, dann ist es natürlich einfach schwierig, in Zürich etwas zu verändern. Oder? Und solange es Zürich so gut geht, wird das auch so weiterlaufen und die Leute sind ja happy.
Ja, was man der rot-grünen Regierung auch um Raphael Golda muss gut haben, ist, dass sie ehrlich sind. Also, ja. Ja, Raphael Golda sagt, ja, die Badmintonhalle zum Beispiel, die muss weg. Das Velo ist wichtig, man will das Auto weg. Man ist ja ehrlich, also man weiss ganz genau, was man bekommt.
Ja, da haben wir das schon x-mal diskutiert. Die Opposition machen und kritisieren in Zürich, wohnen eben nicht in Zürich. Das ist der Punkt, oder? Ich habe jetzt noch etwas zynisch gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Grünen haben, ich habe es heute Morgen gesagt, in der Kolumne, haben auf der Straße jetzt so Slogans, oder? Grün wählen und weiß Gott was. Finde ich noch interessante Graffitis. Da müsste ja Pfarr Rickard, die grüne Polizeichefin ist, gegen die Graffitis ermitteln, oder? Das steht ja auch auf der Homepage von der Stadt. Sind wir gespannt, ob sie das macht. Aber das Zweite ist, von dieser berühmten Badmintonhalle, wo man jede Woche darüber diskutiert, steht irgendwie Kopf hoch, Grüne wählen. Das finde ich natürlich schon ein bisschen zynisch. Ich meine, ausgerechnet die Grünen im Gemeinderat sind eigentlich die gewesen, die gesagt haben, kompromisslos, die Badmintonhalle muss wegen dieser Velorampe weg. Oder? Und wenn die nachher schreiben, Kopf hoch, zeigt schon ein bisschen, dass der Balthasar Glättig, ich nehme jetzt mal als Symbol, dass die einfach keine Beziehung haben zum Volk. Oder dass die auch einen gewissen Zynismus haben, eine gewisse Machtgeilheit.
Die haben schon eine Beziehung zum Volk. Ja, die haben einfach Beziehung zu ihrer Bubble. Die
aber du kannst doch nicht einem,
aus ihrer Bubble aus.
Ja, aber du kannst doch nicht einem, der die Hallen abreißt, wo sein Lebenswerk ist, wo 30'000 Leute gehen können stimmen, wo 7'000 unterschrieben haben. Das ist sehr viel für so eine Petition. Also wir haben weniger gehabt, bei dem Werbeverbot. Kannst du noch schreiben, Kopf hoch, wählen doch jetzt die Grünen. Gerade ausgerechnet die Grünen, die es abgerissen haben. Da hat mir jetzt ehrlich gesagt, ich habe den Balthasar Glättli eigentlich immer noch einen guten Typ gefunden. Aber ich finde, dass eine Form von Zynismus und eben, man ist sich seiner Macht so sicher, wo einfach irgendwie unangenehm ist.
Also, aber Raphael Golta, bist du
auch er hört unsere Sendung und er liest das persönlich, hat er mir mal gesagt.
Ist es Wahlkampf gewesen, gell?
Ja, ist natürlich Wahlkampf. Aber er macht sehr einen professionellen Eindruck und macht sicher einen guten Job als Stadtpräsident. Und
er wird sicher weniger Anlauf brauchen als Gori Mauch, oder?
Ja. Also ich habe es gefunden bei der Frau Mauch, die auch sehr nett ist, und sind ja alle sehr nett, wenn man redet mit ihnen, ist eigentlich sehr viel ideologischer gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass der Golta, und wenn du Stadtpräsident bist du halt Stadtpräsident ein bisschen für alle und nicht einfach für deine Klientel, oder? Und eben, muss ich nicht so weit gehen wie der Landolt, der gesagt hat, sind lieb miteinander. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe von einem Stadtpräsident und auch von einem Stadtrat. Eben, darum hat mich das mit dem Geld jetzt so aufgeregt, mit dieser Konigshalle. Du kannst nicht irgendeine einfache Gruppe irgendwie in den Ecken hier drängen. Dann musst du eigentlich auch ein bisschen gemeinschaftlich denken.
Und mindestens einer von dieser Sendung kann eigentlich auch ernsthaft mitreden. Der Matthias, was für Mann in der Stadt Zürich.
Ja, wo Steuern zahlt.
Ich habe Steuern zahlt und auch für Mann hier zu wohnen. Da muss man natürlich auch sehen.
Ja, und ich habe Steuern schon zahlt.
Und dein Geschäft persönlich Verlag ist auch hier.
Also, ja, das sage ich ja. Wir haben Arbeitsplätze hier.
Mehr Zürich geht eigentlich mehr für einen Auweiser. Danke vielmals für das Interesse und bis nächste Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.